Das NDR 2 Update um 12 mit Katrin Schlass.
Experten warnen vor Schadstoffen in Partyartikeln von Online-Billiganbietern. Mehr als die Hälfte der Deutschen haben sich schon mal einsam gefühlt, das hat eine Studie ergeben. Und die FIFA gibt heute die WM-Ausrichter für 2030 und 2034 bekannt. Erst kommt Weihnachten, aber nach Kerzen und Keksen geht's dann direkt über zu Knallern und anderen bunten Sachen für die Silvesterparty. Aber gerade die können gefährliche Schadstoffe enthalten, vor allem wenn es Billigwaren von Online-Anbietern sind. Der BUND hat verschiedene Artikel, zum Beispiel von Shein oder Temu, getestet. Die waren demnach häufig umweltschädlich oder sogar krebserregend. Auch in verschiedenen Snacks hat der Umweltverband Schadstoffe entdeckt. Luise Körner ist leitende Chemikerin beim BUND und hat die verschiedenen Artikel untersucht. Die Frage an Sie, fangen wir mal bei denen für die Party an. Welche sind da besonders aufgefallen?
Also ganz besonders haben wir Grenzwertüberschreitungen gefunden bei Luftballons. Da sind das die Nitrosamine, die krebserregend sein können. Und in Lichterketten haben wir Chlorparaffine nachgewiesen, auch weit über den gesetzlichen Grenzwerten.
Welche Snacks können gefährlich sein?
Snacks, die wir getestet haben, lagen alle unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Das heißt, sie sind erstmal für die Gesundheit nicht gefährlich. Nichtsdestotrotz sind das gefährliche Stoffe für die Umwelt. Es gibt Pestizidrückstände in vielen Proben von Knabbergebäck. Und diese Stoffe in der Umwelt sind entweder persistent, das heißt, sie können sich dort nicht gut abbauen, oder sie wirken auch hormonell auf Lebewesen.
Wie können Kunden das erkennen und worauf sollte man achten?
Das Problem ist, dass man Chemikalien eben nicht sehen kann. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man an den Produkten mal riecht. Wenn die Partyartikel stark chemisch riechen, dann ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Und generell muss man wissen, dass wenn man bei solchen Online-Händlern, bei solchen Plattformen bestellt im Internet, dass die Behörden, die wir in Deutschland haben, die das eigentlich überwachen sollen, was hier auf den Markt kommen darf und was nicht, damit eben massiv überfordert sind mit dieser Flut an Produkten und dadurch diese Produkte eben häufig einfach nicht gecheckt werden.
Shein hat ja jetzt schon reagiert und einige Artikel aus dem Sortiment genommen, aber was, wenn man die schon bestellt und zu Hause hat?
Dann muss man eben schauen, ob man dieses Risiko eingeht. Also insbesondere für Menschen, die schwanger sind oder für Menschen in einem jungen Alter, also Kinder, die sich noch in der Entwicklung befinden. Da ist Vorsicht geboten, weil diese Stoffe eben teilweise auch hormonell wirksam sein können. Das heißt, sie können in das Hormonsystem des Menschen eingreifen und dort Störungen verursachen. Ansonsten im Zweifel ist es vielleicht besser, in diesem Moment die Produkte nicht zu verwenden.
Vielen Dank, Luise Körner, Chemikerin beim BUND bei NDR 2. Ach ja, gerade jetzt, wenn die Tage eher trübe und dunkel sind, dann drückt das vielen auf die Stimmung, vor allem wenn sie niemanden haben, mit dem sie lachen oder auch mal was Schönes unternehmen können. Zumindest mit diesem Gefühl sind sie nicht alleine. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland hat sich schon mal einsam gefühlt, nämlich etwa 60% der Erwachsenen. Das hat eine Studie der Techniker Krankenkasse ergeben, die sie heute vorgestellt hat. Monika Haas aus der ARD Wissenschaftsredaktion.
Die Ergebnisse zeigen, besonders die 18 bis 39-Jährigen leiden unter Einsamkeit. Und viele Betroffene, speziell Männer, schweigen über ihre Empfindungen. Dabei geht Einsamkeit langfristig auf die Gesundheit. Laut Wissenschaft entsteht das unangenehme Gefühl, wenn die Beziehungen nicht den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Wer wenig persönliche Kontakte pflegt, muss sich deshalb nicht zwangsläufig einsam fühlen. Und vor allem die Qualität der Kontakte ist entscheidend. So schützen viele Freunde auf Social Media nicht unbedingt vor Einsamkeit.
Einsamkeit ist in diesem Jahr auch das Thema bei der NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland, zusammen mit den Bürgerstiftungen im Norden, die mit ihren Projekten Menschen aus der Einsamkeit raushelfen. Wie zum Beispiel bei der Arche in Bremerhaven. Die kümmert sich um Alleinerziehende und um ihre Kinder.
Ich heiße Leon und hier kann man spielen. Zum Beispiel, was ich jetzt habe, ist Skibbo oder das andere Spiel?
Kinder toben, Kinder schreien, viele Kinder unterwegs. In der Arche Bremerhaven wuseln an die 40 von ihnen durch die Aufenthaltsräume.
Und man kann mit denen Quatsch machen, aber auch schon Sinnvolles reden. Und einfach da habe ich das Gefühl, da ist noch richtig viel zu bewegen. Und so der Weg ist noch zu ebnen, der eigentlich vor ihnen liegt.
Nora Menge ist Leiterin und Betreuerin der Arche Bremerhaven. Die ist seit diesem März für die Kinder geöffnet. Die Gründe, warum Kinder zu ihr und ihrem Team in die Arche kommen, sind vielfältig. Zu Hause ist keiner da, die Eltern haben wenig Zeit oder die Wohnung ist beengt. In der Arche können sie Zeit mit Freunden verbringen und zu Mittag essen. Der Regionalleiter der Archen in Hamburg und Bremerhaven, Tobias Lucht, nimmt besonders Alleinerziehende in den Blick.
Die zwar ihre Kinder haben, aber sonst kaum ein soziales Netz, aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht sind sie neu im Land, vielleicht gab es Streit in der Familie, vielleicht haben sie einfach aber auch ganz viel Ablehnung und Zurückweisung schon erlebt, auch durch Behörden und Schule vielleicht.
Lisa ist 29, alleinerziehend und wohnt in Bremerhaven-Lehe. Sie macht gerade eine Ausbildung zur Malerin und Lackiererin. Ihre 7-jährige Tochter Zoe kommt regelmäßig in die Arche. Und Lisa weiß, was es heißt, allein mit einem Kind zu sein. Viele aus ihrem Freundeskreis haben sich abgewandt.
Ja, Einsamkeit ist halt gerade, wenn man dann abends im Bett liegt und sich eben halt so den ganzen Tag nochmal durch den Kopf gehen lässt und so, dass man halt mit vielen Kleinigkeiten an Problemen, sag ich jetzt mal, das Gefühl hat, halt einfach alleine zu sein und mit niemandem richtig darüber reden kann. Ne?
Regionalleiter Tobias Lucht erinnert sich an die Eröffnung, als 250 Kinder auf einmal vor ihnen standen. Sie seien förmlich überrannt worden.
Es sind eben verschiedene Eltern, auch unabhängig voneinander, auf uns Mitarbeiter zugekommen und haben gesagt, Mensch, endlich seid ihr hier, danke, dass ihr kommt, wo wart ihr eigentlich all die Jahre? Und das war wie so ein Aufatmen im Raum, so hat sich das angefühlt.
Das habe sie darin bestätigt, dass sie hier in Bremerhaven richtig seien, so Tobias Lucht.
Infos aus Bremerhaven von Heinrich Pfeiffer und alles Wichtige zu unserer Benefizaktion findet ihr im Netz unter ndr.de, Hand in Hand für Norddeutschland. Heute Nachmittag will die FIFA sagen, wo die Fußball-WM in den Jahren 2030 und 2034 stattfinden wird. Gegenstimmen gibt's da wohl nicht bei der Vergabe. 2030 soll die WM in 6 Ländern auf 3 Kontinenten laufen, 2034 dann in Saudi-Arabien. Ausgerechnet, sagen Kritiker zum Beispiel von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die stuft die Situation in Saudi-Arabien ähnlich ein wie auch schon bei der WM vor 2 Jahren in Katar, nämlich als ziemlich problematisch.
Mittleres Risiko zeigt, dass die FIFA die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien nicht ernsthaft bewertet hat. Ein Land, das bekannt und berüchtigt ist für schwere Menschenrechtsverletzungen, eingeschränkte Meinungsfreiheit und Frauenrechte, Folter, Massenhinrichtungen. LGBT-Personen droht wegen gleichgeschlechtlicher Liebe die Todesstrafe. Wie können LGBT-Fans zur WM nach Saudi-Arabien kommen, ohne um ihre Sicherheit und ihr Leben fürchten zu müssen? Human Rights Watch hat zur FIFA-WM-Vergabe an Saudi-Arabien einen umfangreichen Bericht vorgelegt, der insbesondere die katastrophale Situation der Wanderarbeiter detailliert dokumentiert. Es ist nicht der erste Bericht, den die Menschenrechtsorganisation der FIFA zukommen ließ. Es sei aber nie eine Antwort gekommen, sagt Human Rights Watch-Vizechef John Fisher. Auch für die meisten nationalen Fußballverbände scheinen die Menschenrechte bei der Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien keine Rolle zu spielen. Der Deutsche Fußballbund will wie mehrere andere europäische Verbände der WM-Vergabe an Saudi-Arabien zustimmen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf:
Es gibt eine überragende Mehrheit für Saudi-Arabien und eine große Zustimmung zu diesem Turnier. Wir wollen aber international im Spiel bleiben und wollen versuchen, unseren Einfluss dahingehend geltend zu machen, dass sich die Situation in Saudi-Arabien, insbesondere dann rund um diese Fußball-Weltmeisterschaft, verbessert.
Dass die FIFA mit der WM möglicherweise eine Verbesserung der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien bewirken werde, ist ein Argument, das John Fisher nicht überzeugt. Wenn die FIFA es ernst meinte, sagt er, dann hätte sie von Saudi-Arabien zumindest verbindliche Zusagen verlangt, und zwar vor der Vergabe eines prestigeträchtigen Ereignisses wie der WM.
Infos aus Genf von Katrin Hondel.
Das wiederum war Katrin Schlass mit dem NDR 2 Update.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.